Du, Andi?
Ja, Thorsten? Thorsten? Das Geräusch kenne ich irgendwoher.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 46. Ausgabe von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemals anderes als der unvorbereitete Andi.
Ja, hallo vom bestens vorbereiteten Andi, möchte ich hier mal sagen.
Das fängt aber nicht mit un an.
Das ist richtig, aber macht ja nichts. So, hallo von mir. Ich begrüße auch euch alle bei der Folge 46. Und Folge 46 ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben einen Stargast heute bei uns. Wir haben lange, lange, lange an ihm herumgebaggert, bis er irgendwann gesagt hat, ja, gut, okay. Bevor die mich überhaupt nicht mehr in Ruhe lassen, mache ich mal hier mit euch die Aufnahme. Wir haben für euch heute Dominik Hoffmeier, seines Zeichens Fanbeauftragter bei Fortuna Düsseldorf.
Du musst mir schon eine Pause für das geben.
Ach so.
Was ich ja jetzt gemacht habe. Und die ganze Folge nicht mehr mache. Ihr seid alle gerettet. So, der genau. Gag ist hiermit offiziell beendet. Please
Kommt
continue.
Nie wieder vor.
Nie wieder.
Und ja, Dominik, wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns bist, dass du mit uns ein bisschen plaudern möchtest über das, was du so tust, das, was du so erlebst mit der Fortuna, rund um die Fortuna und in deinem Job. Und deswegen kriegst du von uns die so gern gestellte Einstiegsfrage.
Jetzt lass ihn doch erstmal überhaupt ein Wort sagen.
Nee. Ich bin schon erstaunt, dass ich nicht als der unkoffinierte Dominik vorgestellt wurde.
Ja, sehr gut. Der entkoffinierte. Jeder kriegt bei uns ein anderes Attribut, was den Beginn betrifft.
Ja, hallo Dominik, schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein.
Ja, wir freuen uns sehr. Und jetzt, Andi, jetzt darfst du die freundliche Frage stellen.
Dominik, wer bist du und was willst du hier?
Ja, ich bin Dominik. Ich bin 40 Jahre alt, in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Hab mein erstes Fortuna-Spiel, vielleicht ist das auch für euch interessant, 1991 bewusst gesehen. Mhm. Und bin mittlerweile Fanbeauftragter bei Fortuna. Und komme ja in diesem Podcast doch ab und zu mal vor. Und vor allem höre ich euch gerne, weil ich die Spiele meistens nicht mitbekomme. Und ich dadurch überhaupt weiß, was da passiert ist.
Und da verlässt du dich tatsächlich auf den Blödsinn, den wir erzählen. Wir könnten ja auch vollkommen irrationale Vorstellungen haben, aber
ich würde euch das glauben. Also ich gucke keinen Sky, ich bin komplett davon abhängig, was ihr mir erzählt.
Das ist natürlich eine interessante Machtposition, die wir hier an dieser Stelle dadurch gewinnen. 1991 hast du gesagt, erstes Fortuna-Spiel, weißt du noch, welches das war?
Es ist ein super spannendes 1:1 gegen Schalke 04.
Ja, so fängt jede Liebe an bei Fortuna, oder?
Ja, und gefühlt habe ich dann auch 2 Jahre gar keine Spiele mehr gesehen, bis zu dieser Aufstiegsrunde 93.
Ah, okay.
Und da sind wir dann mit der Familie sehr regelmäßig hingegangen. Also, ergibt sich ja, dass ich da irgendwie 10 Jahre alt war. Dementsprechend war das wenig eigener Antrieb oder wenig eigene Initiative zumindest.
Das heißt, das erste Mal bist du irgendwie mit Familie hin oder mit Freunden oder wie
kann das? Ja, genau, das erste Mal wurde ich bei meinem Vater mit meiner Schwester zusammen mitgenommen und ich weiß noch, wie ich unten, ganz unten im 36er, ich weiß, der böse 36er, ganz unten
am Zaun
Fußball gespielt habe, als 10-Jähriger. Das hat halt auch niemanden interessiert und also, ja.
War wahrscheinlich eh nicht voll, darum.
Nein, bei weitem nicht.
Also. Ja. aber auf jeden Fall interessant. Und dann ist es ein bisschen übrigens wie bei mir. Ich hatte auch meinen ersten Besuch 94, bin dann 2 Jahre nicht hingegangen, war auch noch nicht so richtig angezündet. Und erst 96 hat es bei mir dann so Klick gemacht. Und bei dir war es scheinbar ähnlich, ne? Dass du also noch ein bisschen länger gebraucht hast, um die Liebe zur Fortuna zu entdecken.
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich war auch einfach zu klein, um das mit Fußball im Stadion anfangen zu können.
Ja.
Und habe immer gerne Fußball gespielt und im Fernsehen geguckt. Aber wirklich die Liebe zur Fortuna habe ich dann erst, ja, typischer Erfolgsfan, ne? Aufstieg in die zweite, Aufstieg in die erste Liga, Klassenerhalt in der ersten Liga. So wird man Fortuna-Fan mit den Erfolgen.
Dessen sind wir uns ja auch ein bisschen schuldig. Da kommen wir ja so in etwa aus der gleichen Generation und Bei mir war es ja auch nicht anders. Also auch diese Bundesliga-Saison 95, 96, dann war für mich so das erste richtige Jahr, wo ich dann auch wirklich intensiv alles verfolgt habe.
Das Erweckungserlebnis. Ja, aber ich glaube, das ist relativ normal, wenn man so jung dann zum Fußball geht. Wenn ich jetzt Henrik nicht mitnehmen würde, ich hätte ihn jetzt fünfmal mitgenommen und dann jetzt zwei Jahre nicht mehr. Nee, also er würde ja auch alleine da, also gut, jetzt wohnen wir auch ein paar Kilometer weit weg, aber er würde ja auch alleine da gar nicht hinkommen. Ne? Also insofern ist das ja schon so ein bisschen Wohl und Wehe der Eltern ausgesetzt, ob die einen dann jetzt mitnehmen oder nicht. Und ja, wenn man dann, weiß ich nicht, irgendwann 14, 15 ist, dann kann man natürlich auch solche Dinge auch besser alleine machen, ja.
Dazu muss man ja auch sagen, komme ich aus einer Generation, das wird euch wahrscheinlich ähnlich gegangen sein. Ich wurde in der Schule ausgelacht dafür, dass ich zu Fortuna gegangen bin, ne?
Also, ja, klar. Von den Kindern im neongelben Borussia Dortmund-Trikot.
Also ich kannte in der ganzen Schule irgendwie zwei andere, die regelmäßig zu Fortuna gegangen sind und mit denen hatte ich auch nichts zu tun. Die waren irgendwie Jahrgangsstufen über mir. Also ja, so richtig cool war das lange Zeit nicht.
Nee, ist die Frage, ist es das heute?
Ich glaube, bei jungen Leuten schon mehr als früher.
Aber das ist ein guter Punkt, den sich wahrscheinlich die jungen Leute nicht so richtig vorstellen können, weil Fortuna eben so lange weg vom Fenster auch damals schon gewesen war aus dem Profifußball und vor allem aus der ersten Liga. Also zu dem Zeitpunkt dann auch waren es fast 5 Jahre. Da ja war Essig mit Fortuna-Fans in Düsseldorf, wie du schon sagtest. Ne? Und Dortmund hatte ja diese unfassbar erfolgreiche Phase und alle liefen in diesen diesen knallgelben Dortmund-Trikots rum in der Zeit. Und es war mir auch eine persönliche Freude, 96, 97 eben diese Borussia dann mal 2-0 zu besiegen als Fortuna Düsseldorf und am nächsten Tag in der Schule mit einem breiten Grinsen alle zu begrüßen. Ja, du hast eingangs schon erwähnt, du bist Fanbeauftragter der Fortuna und Leiter von Fanangelegenheiten, so heißt es offiziell bei euch. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise seit wann bist du das?
Ja, ich hole einmal ganz kurz aus. Ich war beim SCD engagiert, da wurde ich irgendwie auch mal angesprochen, ob ich da nicht was machen will, nachdem ich da Leute kritisiert habe für ihr Tun und Handeln. Und bin dann von da in so verschiedene Arbeitskreise auch mit dem Verein geraten. Und mit dem Aufstieg 2012, da war ich noch als Fanordner für den SCD tätig, wurde die Stelle dann ausgeschrieben. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass damals bei Fortuna gefühlte 12 Leute gearbeitet haben, die alles geschmissen haben beim Aufstieg in die erste Liga.
Heute sind es 13.
Ja, heute sind es vielleicht, kann man eher eine 0 dran hängen, aber damals war das halt wirklich so, dass ja, das wirklich sehr, sehr gering war. Und es war dann vorgeschrieben, oder es ist immer noch vorgeschrieben, dass man das auch trennt, Sicherheitsbeauftragter, Fanbeauftragter, Veranstaltungsleiter. Und Sven Mühlenbeck und Jörg Amgenbruch, mein Vorgänger, brauchten halt einfach zwingend noch eine dritte Person dazu. Und es wird dann ausgeschrieben. Und ich wurde dann genommen nach Bewerbungsrunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Bewerber es gab, aber mindestens einen mehr. Und ja, seitdem mache ich das.
Ja. Und ihr seid jetzt mittlerweile zu viert, laut Website zumindest, stimmt das?
Ja, oder? Das ist ein bisschen irreführend. Wir sind 2 Vollzeit-Fanbeauftragte, wie das auch nach den Regularien vorgeschrieben ist für die zweite Liga.
Mhm, das bist du und ich habe es jetzt gerade.
Der Kevin Hallebach, genau. Okay. Mhm. Und dann haben wir noch den Wolfgang Korte, der ist, sagen wir mal, selbstständig tätig für uns und auch für den Supporters-Club und unterstützt uns da vor allem an Spieltagen und im Dialog mit den aktiven Fans, weil der auch einfach aus der Fanszene noch mal mehr rauskommt. Und mit Bettina Nowak haben wir noch die Behindertenfanbeauftragte, die das als Minijob macht.
Ah, okay. Auch seit vielen Jahren schon. Das heißt, es sind im Grunde nur 2 Vollzeitstellen und das ist auch der Grund, warum es diese Lizenzauflage gab, dass ihr im Grunde noch eine dritte Vollzeitstelle da schaffen müsst für die erste Liga oder auch für die zweite jetzt? Ist es generell jetzt?
Nee, also es ist so, dass für die erste Liga 3 vorgeschrieben sind. Für die zweite Liga 2. Ich sag mal, der Trend in der ersten Liga geht eher zu 4 bis 5. Okay. Teilweise die größeren Vereine sind bei 10 mittlerweile. Und in der zweiten Liga knappst man so zwischen 1 bis maximal. Also der HSV, den nehme ich mal raus, die haben 7. Also Schalke, die sind jetzt auch bei 4. Okay. Hertha ist bei 4. Also man merkt schon, die Vereine, die mehr Ambition nach oben haben, die haben eher auch einen dritten und vierten. Und also, dass Elversberg jetzt keine 2 hat oder auch früher Sandhausen, das versteht man dann halt auch. Und da gibt es auch eine gewisse Ausnahme, wenn die einen zu geringen Zuschauerschnitt haben.
Und würdest du auch sagen, ihr bräuchtet da eigentlich auch Verstärkung bald, weil ihr einfach so viel zu tun habt in den letzten Monaten, dass das kaum zu bewältigen ist? Also wie ist es gefühlt zumindest, ohne dass du jetzt zu tief reingehst, aber.
Ja, also ich meine, mein Idealbild wäre schon 4 Vollzeitstellen, ehrlicherweise.
Okay.
Ich glaube, damit könnte man sich dann auf die verschiedenen Bereiche auch aufteilen, die wir haben.
Welche wären das?
Ja.
Ja.
Dann hätten wir auch ein bisschen Diversität im Team, sage ich jetzt mal dazu noch. Genau, das wäre mir halt auch schon wichtig. Also genau, was wären das? Wären natürlich die Spieltage. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Teil für uns. Und die Fanbeauftragten sind bei allen Heim- und Auswärtsspielen mit mindestens einer Person vertreten. Wobei wir eigentlich sagen, wir müssen das immer mindestens zu zweit machen. Einfach um so ein Vier-Augen-Prinzip zu haben und auch um sich über die Erlebnisse dann möglichst bald auch austauschen zu können und reflektieren zu können. Und auch überhaupt, um genug mitzubekommen. Also bei kleineren Stadien ist das ja noch übersichtlich, so ein Gästeblock. Aber also selbst so ein Spiel in Wiesbaden, da gibt es ja in so vielen Ecken irgendwas. Und das kriegt man ja kaum mit. Und die großen Stadien, da ist man ja komplett verloren. Also in Berlin, Olympiastadion, also da bekommt man ja eigentlich gar nichts mitgefühlt. Und da braucht man eigentlich noch mehr Augen. Werden dann auch am Spieltag, reisen auch meistens auch ein Sicherheitsbeauftragter mit. Aber das ist natürlich nochmal ein anderer Blick und eine andere Rolle. Genau, also Spieltage sind wir natürlich Ansprechpartner für alle Fans. Ehrlicherweise in erster Linie beanspruchen uns da Ultras mit Choreos, mit Anreise, mit Material.
Halt mal Kontrolle. Hier die Fahne hoch, Dominik.
Ja, das dann nicht. Dafür gibt es genügend Ultras mittlerweile. Aber auch so vermitteln zwischen dann Ordnungsdienst, Polizei, teilweise eben auswärts dann dem Heimverein. Aber da gibt es auch ganz viele andere Fans, die einfach irgendwelche Anliegen haben, die auch Sachen nachbesprechen wollen vom Heimspiel oder einfach, dass sie irgendwas nicht verstanden haben, was Fortuna veröffentlicht hat. Und da sind wir eigentlich für alle möglichen Probleme und Problemchen Ansprechpartner, auch wenn Leute wegen Alkohol Ausfälle haben und die anderen suchen die dann und wissen nicht, kommen die noch zum Bus zurück oder also all solche.
Also ein bisschen Themen. Wie der Betreuer auf der kirchlichen Jugendfahrt, schauen, dass es allen gut geht.
Ja, und Leute wiederfinden und genau, also da kommen wirklich die unterschiedlichsten Themen auf uns zu und eigentlich kommen wir da auch gar nicht dazu, irgendwie das Spiel groß zu verfolgen. Also manchmal, es gibt dieses Spiel, von dem einem alle erzählen, dieses 3:3 bei Bayern München.
Ja.
Ja,
ich habe nicht eine Sekunde.
Mir auch was von erzählen.
Ich habe nicht eine Sekunde von diesem Spiel gesehen und ich wusste auch einfach, bis eine Stunde nach Abpfiff gar nicht, wie es ausgegangen ist, ehrlicherweise.
Weil einfach also, so viel gerade los
war. Da waren einfach so viele Sachen an dem Tag und ich bin quasi gefühlt nur zwischen Block und Wache, die ist ganz unten und der Block ist ja ganz
oben. Ja, der ist ganz unten, genau.
Ich bin, glaube ich, den ganzen Tag hoch und runter gelaufen, um mitzubekommen, wer wurde gerade verhaftet, wo sind die Leute, finden wir die wieder, werden die wieder freigelassen. Also das war ein Spieltag, den werde ich auch nicht vergessen.
Das heißt aber, genau, wenn ich.
Ja, wir auch nicht, aus anderen Gründen.
Ja, wenn ich verhaftet werde, weil ich wieder in der Grotenburg Pyrotechnik zünde, dann kommst du und boxt mich raus, ja?
Ja, erstmal kriege ich das nicht mit. Wahrscheinlich spricht mich dann Thorsten an und fragt mich, wo ist denn der Andreas eigentlich?
Ja, ich werde aber dann eher sagen, kann er da noch ein bisschen bleiben?
Und dann werde ich irgendwie mal versuchen, mit der Polizei zu telefonieren und irgendwie nach einer halben Stunde kann ich dann auch sagen, ja, der ist irgendwo und wir finden ihn bestimmt wieder und ja. Aber das ist natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass jeden Spieltag irgendwie 5 Leute verhaftet werden, sondern die meisten Spieltage sind eigentlich relativ ruhig. In der Hinsicht, da geht es wirklich mehr um Gespräche und Vermittlung. Aber auch dann gibt es immer wieder einfach ja, mal skurrile, mal nette Geschichten. Und viel aber auch eben einfach, wir sind viel als Fanbeauftragte die ersten Ansprechpartner am Spieltag für gerade diejenigen, die fast jedes Spiel fahren oder jedes Spiel fahren. Man begrüßt uns, man stellt uns aber auch Fragen zu irgendeiner Veröffentlichung, nach einer Einschätzung, wo wir auch ganz oft sagen, ja, ich kenne das auch nur aus den Medien, ich bin jetzt auch nicht mit der Mannschaft auf Reisen oder ich weiß nicht, wie die Finanzzahlen
sich zusammensetzen. Wohin geht denn der Journalist jetzt? Ja.
Genau, also das sind so Themen, da bin ich halt überhaupt nicht drin und teilweise kann ich natürlich ein bisschen mehr erklären oder ich habe es besser gelesen oder ich war schon im Gespräch dazu. Das ist halt viel unserer Arbeit am Spieltag und dementsprechend müssen wir den auch vor- und nachbereiten. Unter der Woche sind auch im Austausch mit dem jeweiligen Heim-Gastverein, je nachdem, und auch mit der Polizei, Sicherheitsdienst, wer auch immer alles da mit zu tun hat, manchmal auch irgendwie mit dem Bahnunternehmen oder was man sich halt vorstellen kann.
Ja, das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, denn wie du es gerade sagst, ne, so Spieltage, die da fährt man ja nicht spontan hin und redet dann mal vor Ort als Fanbeauftragter mit der Polizei, auch übrigens, wir sind Fortuna Düsseldorf, sondern ihr habt da wahrscheinlich irgendwelche Termine in den Tagen vorher, wo man da schon wahrscheinlich so ein bisschen was abspricht. Nimm uns doch mal mit, also wie sieht so ein typischer, ich sag mal, Bürotag oder Wochentag von dir aus, wenn du eben nicht, sag ich mal, diese crazy Stories und Chaos-Wochenenden mit der Fortuna erlebst?
Ja, vielleicht ist es einfacher, die Woche einmal durchzugehen. Vor einem Heimspiel haben wir immer dienstags eine Sicherheitsbesprechung als Vorbereitung auf das Spiel. Und
wer ist da dabei?
Boah, in Düsseldorf ist es wirklich eine Riesenrunde. Dadurch, dass wir nur Mieter sind, ist also die Live als Betreiber dabei.
Der Bürgermeister, Campino.
Wir haben eigentlich immer die Messe dabei. Wir haben jemanden von Goldbeck, die Betreiber des Parkplatzes dabei. Ach. Rheinbahn, Taxiunternehmen ist ganz oft mit dabei. Amt 66, also für Baustellen. Mhm. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, die verschiedenen Ordnungsdienste, die wir beim Heimspiel haben. Und ich habe jetzt wahrscheinlich noch Dutzende vergessen. Also der Raum ist wirklich voll.
Wie ist es mit dem anderen Verein? Kommt da auch ein Fanbeauftragter oder jemand?
Ja, das machen wir eigentlich nur bei besonderen Spielen, Risikospielen oder wenn die Gegner einfach in der Nähe sind oder wenn die Location gar nicht kennen. Also wenn die jetzt sagen, wir haben jetzt seit 10 Jahren nicht mehr bei uns gespielt, dann kommen die vielleicht vorbei und gucken sich das an. Okay. Oder wenn es beim letzten Mal besonders trubelig war oder so. Aber normalerweise machen wir sowas über Mails und Telefonate. Das läuft auch meistens dann schon seit 2-3 Wochen. Bis dahin, sodass wir da eigentlich nur noch wiedergeben, was wir wissen, was Polizei weiß und so weiter, damit es einfach einen geregelten Ablauf gibt. Also wir müssen zum Beispiel gucken, haben wir genug Parkplätze für die Busse des Gastes? Das ist so ein typisches Thema. Oder reisen die mit einem Sonderzug an? Wo kommen die an? Am Hauptbahnhof oder am Fährmannhof, dass sie mit einem Shuttlebus abgeholt werden? Das sind für uns so organisatorisch wichtige Fragen, die dann auch geklärt werden.
Müsst ihr das so ein bisschen vorbereiten, sozusagen, dass ihr da den Hut auf habt und das durchgeht? Oder ist das eher so getrieben von der Polizei oder dem Sicherheitsdienst, die sagen so, wir haben folgende Fragen, können Sie die beantworten? Wie läuft sowas ab?
Ja, das ist schon ein gemeinsames Zusammenspiel. Also sowohl die Polizei sucht sich selbst die Daten, aber natürlich erwartet auch Fortuna von uns, dass wir dafür sorgen, dass da ein vernünftiger Ablauf ist. Und ich habe aber auch selbst die Erwartung an mich, dass ich für den Gast auch einen guten Gastgeber darstelle und dementsprechend auch deren Bedürfnisse irgendwie kenne und auch berücksichtige. Und wenn ich also weiß, ach, da kommen nur 100, brauchen keine Shuttlebusse, weiß ich aber, die kommen 5000, brauche ich vielleicht mehr als 10 Shuttlebusse. Gruß nach Gelsenkirchen an der Stelle.
Ja.
Und dementsprechend muss man da halt ein bisschen gucken, dass man sich darauf einstellt. Aber das ist aus meiner Sicht auch kein, wir finden was heraus und wir verraten irgendwas, weil das ist auch nicht unsere Rolle, sondern da geht es wirklich darum, für alle einen guten Ablauf herzustellen. Und wenn mir der Fanbeauftragte vom Gastverein sagt, wir wissen das nicht, dann ist das für mich auch in Ordnung. Dann müssen die halt mit ihrer Anreise selber klarkommen.
Okay.
Da mache ich dann auch nichts mehr.
So, also das ist die Heimspielversion. Und was passiert, wenn wir auswärts sind? Bist du dann in irgendeinem Meeting zugeschaltet? Oder ist es, wie du eben sagst, eben nur in Fällen, wo man sich nicht so gut kennt? Aber ich sag mal jetzt bei Schalke oder so, da waren wir in den letzten Jahren dann doch ein paar Mal, dass es relativ klar ist, was da passiert.
Genau, also wir gucken schon, lohnt sich das oder nicht. Bei diesem Dresden-Aufstiegsspiel damals bin ich da hingefahren für die Sicherheitsbesprechung.
Bist du nach Elversberg vorher gefahren, wo wir dann doch ja...
Nee, aber das hätten wir mal machen sollen, dann hätte ich die Leute da vorher gekannt. Nein, aber also normalerweise läuft das über Mails und Telefonate.
Ja, okay.
Und das reicht in den allermeisten Fällen auch. Das ist so die Spieltagsvorbereitung. Ansonsten haben wir natürlich noch vielfältige andere Termine.
Findet da dann auch in dem Moment die Einstufung zum Beispiel als Risikospiel statt? Oder woher kommt sowas? Bestimmt die Polizei das? Weil ich war in der Vergangenheit, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber mitunter schon mal sehr überrascht, welche Spiele als Risikospiel eingestuft wurden, wo ich das Gefühl hatte, naja, aber eigentlich gibt es überhaupt keinen Ärger, kein Beef mit dem Gegenüber.
Also das ist auch so eine schwierige Sache. Es gibt nicht die Einstufung. Es gibt eine Einstufung der Polizei für sich selbst und die Vereine können das beim DFB einstufen.
Okay.
Und man sagt halt Rot-Gelb-Grün-Spiel. Mhm. Und wenn beide Vereine sagen, es ist ein Rotspiel, kommt auf jeden Fall eine DFB-Sicherheitsaufsicht, okay, die dann besonders gut Striche zählt nach Pyrotechnik. Und wenn beide sagen Grün, dann kommt niemand und alles dazwischen ist so ein bisschen, mal gucken. Aber das heißt nicht, dass die Polizei das genauso einschätzt. Also es kann durchaus sein, dass wir sagen, ja, also jetzt hier ein Spiel gegen, keine Ahnung, Nürnberg, ja, da kommen Fans, aber das ist jetzt nicht dramatisch. Es kann aber sein, dass die Polizei sagt, boah, nee, also wir finden das total kritisch und wir brauchen unbedingt mehr Kräfte und mehr Fantrennung.
Okay.
Und da muss man halt gemeinsam gucken, wie man damit umgeht.
Ist das mitunter schwierig mit der Polizei oder ist das prinzipiell schon ein vertrauensvoller Dialog? Also du musst jetzt nicht zu tief da reingehen, aber also ich sag mal, als Zuschauer, als Fan in den meisten Fällen ist es ja immer so ein leicht angespanntes Verhältnis. Einerseits, also und ich will damit nicht sagen, dass es eine einseitige Sache ist, ne? Aber einerseits, weil die Polizei natürlich, ich sag mal, insbesondere Gästefans prinzipiell immer gefühlt als Verbrecher einstuft, als potenzielle. Und sich aber auch viele Leute einfach durch die Anwesenheit von Polizisten, die ja erstmal gar nichts tun, eben auch provoziert fühlen. Also strahlt diese, sag ich mal, diese Skepsis gegenüber, strahlt das auch gegenüber den Fußballvereinen so ein bisschen aus oder ist das eigentlich anders? Hat man da schon das Gefühl, wir sitzen hier in einem Boot und wir wollen eigentlich alle dafür sorgen, dass es vernünftig über die Bühne geht?
Ja, ich glaube, das ist sehr Standort- und dann auch wieder personenabhängig. Bei uns in Düsseldorf haben wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Polizei. Wir arbeiten da auch auf beiden Seiten intensiv dran, dass wir halt den Austausch auch suchen, also dass wir uns mindestens einmal im Quartal auch außerhalb der Spieltagsbesprechungen zusammensetzen und einfach so allgemeine Themen besprechen. Und auf Veranstaltungsleiter- und Sicherheitsbeauftragten-Ebene läuft da auch noch mal ein bisschen mehr Dialog. Das, was wir dann natürlich an Gesprächen mit dem Einsatzleiter führen, hat halt nicht unbedingt was damit zu tun, wie dann im Zweifelsfall auch die Hundertschaft agiert.
Okay.
Also Polizeien sind ja jetzt nicht eine ganz streng hierarchische Befehlskette, sondern der einzelne Polizist handelt ja durchaus nach eigenem Wissen und Gewissen und nach Einschätzung der Situation. Es kann also durchaus sein, dass der Einsatzleiter grundsätzlich sagt, ja, ist ein ruhiges Spiel und der Hundertschaftsführer dann aber die Situation vor Ort einfach kritischer einschätzt und dementsprechend auch eher dann sagt, okay, wir müssen jetzt die Helme aufziehen oder der Gruppenführer. Mhm. Und das natürlich dann beim einzelnen Fan viel kritischer ankommt, als der Einsatzleiter das Spiel sieht.
Ja, es haben sich ja beispielsweise jetzt beim Relegationsrückspiel viele Leute gewundert über, sag ich mal, die starke Polizeipräsenz dann nach dem Spiel, obwohl da ja wirklich niemand auf den Rasen gestürzt. Ich sag mal, die Bochumer Fans haben sich halbwegs benommen, außer dass sie ein bisschen gezündelt haben. Und die Fortuna Fans waren alle geschockt, / am Boden zerstört. War sowas im Vorfeld klar, dass das kommen würde? Oder war das nur eine spontane Entscheidung? Und wie findet bei sowas der Dialog statt? Werdet ihr da irgendwie mit ins Boot geholt oder macht das dann einfach die Polizei? Und im Grunde kannst du das oder kann man da als Verein dann gar nicht agieren?
Also da gibt es schon einen Dialog zwischen Verein und Polizei, auch vorher. Und wir haben auch, da saß ich mit am Tisch, sage ich jetzt mal, ich habe da jetzt nicht der Wortführer unbedingt, haben einzelne Szenarien durchgesprochen. Aber es ist natürlich dann schon so, dass im Zweifelsfall die Polizei eine Entscheidung treffen kann und dann auch durchsetzt.
Ja,
so, und
die wartet nicht auf euer Okay, ne? Das ist klar. Ja.
Unsere ersten Treffen hatten wir auch noch, als gar nicht klar war, welcher Relegationsgegner es denn werden würde. Und wenn man dann die Wahl hat zwischen Köln, Union, die auch noch mit Gladbach befreundet sind, und Mainz, die auch noch mit Duisburg befreundet sind und wo es auch in der Vergangenheit schon mit irgendwelchen griechischen Freundschaften Probleme gab, okay, und Bochum, dann sagt die Polizei halt erstmal, okay, von den 4 Mannschaften sind 3 sehr kritisch und eine vielleicht nicht ganz so sehr. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall stark aufstellen. Und ich glaube dann auch mit dem Spielverlauf war es dann auch für den Einzelnen nicht immer greifbar, wie reagieren jetzt alle auf den Verlauf. Und da muss man auch wieder Polizei ja, ein Stück weit verstehen. Am Ende sind die verantwortlich für die Sicherheit. Und wenn es schief geht, fragt niemand, ja, warum, also ist aber super, dass ihr so wenig Kräfte eingesetzt habt, sondern am Ende wird immer gefragt, warum hattet ihr nicht genug Kräfte im Einsatz? Und dann tendiert man vielleicht auch eher dazu, mal lieber ein bisschen mehr zu machen als ein bisschen weniger. Und das geht dann vielleicht auch unserem Veranstaltungsleiter so, der dann lieber 3 Ordner mehr in den Innenraum gestellt hat als weniger.
Ja, es war ein etwas kurioses Bild, muss man sagen.
Ja, aber es hat sich ja auch dann verhältnismäßig schnell wieder aufgelöst, als klar war, dass es den meisten Menschen eher so ging, dass sie nicht Lust hatten, Randale zu machen oder irgendwie den Pitch zu betreten. Ja.
Genau, streichen wir das Thema am besten gleich wieder weg. Das hat alles gar nicht stattgefunden. Verdrängung. Genau. Welche Phase des Griefing ist Verdrängung? Ich weiß es gerade. Ist die dritte oder die vierte?
Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet eigentlich.
Es gibt die 5 Phasen. Es gibt
5 Phasen der Trauer.
Der Trauer.
Und ganz am Ende steht die Akzeptanz.
Ja, die ist am Ende, aber da sind wir noch lange nicht.
Ich bin da.
Ach, komm.
Ja, ich bin da gut drin.
Na gut.
In der Akzeptanz.
Anyway, ja. wir haben deinen Dienstag deiner Arbeitswoche besprochen. Ja, wann hast du denn endlich frei? Dominik, wann hast du eigentlich endlich frei?
Wir müssen ja eigentlich am Montag anfangen, wo wir die Vorwoche nachbesprechen.
Ja.
Genau. Ja, frei ist immer so eine Sache bei uns. Manchmal am Wochenende und manchmal unter der Woche. Und das so, wie Termine fallen.
Ja, es ist kein klassischer 9-to-5-Job. Nein, das kann man definitiv sagen, oder?
Ich habe wahrscheinlich die wildesten Arbeitszeiten, die irgendjemand in meinem Freundeskreis kennt. Und bei mir halt völlig normal, dass ich auch an einem Feiertag, an einem Sonntag oder spätabends arbeite. Und dafür bin ich meistens halt morgens eher nicht um 8 Uhr im Büro, weil ehrlicherweise die wenigsten Fans haben morgens um 8 Zeit und Lust, sich mit mir auszutauschen. Und ich versuche mir dann auch interne Termine so zu legen, dass ich doch eher so ab 10 irgendwie in den Tag starten kann.
Ja, interne Termine ist ja auch ein schönes Stichwort. Also du hast ja nicht nur Sicherheitsbesprechungen. Gerade so intern, was hast du da so auch bei Fortuna selber zu besprechen? Welche Themen, mit welchen Abteilungen kommen da so typischerweise auf den Tisch bei den Fernbeauftragten?
Also neben dem ganzen Sicherheitsteil, den wir abgehakt haben, sind für mich die Abteilung Nachhaltigkeit bei Fortuna ein ganz großer Ansprechpartner für alle Themen. Also ich bin auch Fanbeauftragter Inklusion und Vielfalt. Das ist eine neue Rolle, die von der DFL vorgeschrieben ist. Mhm. Das heißt, ich bin also auch in den Themen überall mit drin. Und das ist aber sowieso ja seit immer, also ist schon immer so bei Fortuna, dass solche Themen ja ursprünglich auch von Fans an den Verein herangetragen wurden. Es ist ja nicht so, dass der Verein vor 15 Jahren gesagt hat, ha, wir machen da mal was gegen Rassismus, sondern es waren ja in erster Linie die Fans, die gesagt haben, das ist uns ein Anliegen. Und genauso ist das bei uns erwachsen. Und deswegen war das schon immer so, dass das auch für die Fanbeauftragten ein wichtiges Thema ist, um das wir uns kümmern, wo wir dann auch drin sind und wo es dann auch tatsächlich auch Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten über die DFL gibt zu den Themen.
Okay.
Und ja, also in all solchen Themen bin ich mit drin, aber auch wenn es darum geht, in der Stadt was zu unternehmen, keine Ahnung.
Das Karlsplatz-Event zum Beispiel.
Ja, da bin ich jetzt nicht drin, aber also so ein Wandertag fällt dann irgendwie.
Habe ich genau das eine gefunden, wo du nicht dabei bist. Na gut.
Genau. Also sobald es mehr wirklich Marketing ist, bin ich eher raus. Und sobald es eher so Richtung normale Menschen und Mitglieder geht, bin ich dann vielleicht eher wieder drin. Ich nehme den Karlsplatz jetzt mal raus. Nein, aber so einen Wandertag organisiere ich dann auch mit. Und ja, solche Veranstaltungen. Dann bin ich natürlich viel mit dem Ticketing im Austausch. Zum einen einfach die kleinen Problemchen, die Fans so haben.
Kennen wir gar nicht.
Zum anderen, ja, nie von gehört. Zum anderen dann eben auch so Planungen, organisatorisches, wie geht man an etwas heran, wie wird das auch wahrgenommen, also so ein Verkaufsstart zum Beispiel, klappt das, wird das gut wahrgenommen, sind die Fans glücklich mit dem, was sie tun und da bin ich dann auch der Sparringspartner für die Kollegen. Aber genauso auch für Medienkommunikation, wenn es da Rückmeldungen gibt zum Veröffentlichungen zu Instagram, zu Social Media insgesamt vielleicht, dass irgendwas besonders gut oder besonders schlecht ist oder auch Spieltagsplakate oder also da bin ich in vielen Themen drin und mittlerweile ist es auch so, dass die anderen Abteilungen uns durchaus auch als ja, Experten und ja, auch Sparringspartner ansehen und erstmal uns was vorschlagen und dann gucken, wie unsere Reaktion ist. Also wenn wir dann sofort sagen,
besser nicht.
Sollen wir euch anzünden? Nee. Dann, dann wird eher gesagt, ha, vielleicht doch nicht die beste Idee. Und wenn wir sagen, hey, das ist super, dann macht man es halt weiter.
Einfach, also zum Beispiel Marketing hat eine neue Kampagne mit eben Spieltagsplakaten und die zeigt ihr euch einfach so, was denkt ihr, wie nehmen die Fans das auf? Und dann kannst du halt manchmal schon mal sagen, schlechte Idee.
Ja, genau. Also ich bin da nicht derjenige, der da irgendwie das den da reinredet groß. Nee, aber klar. Wenn jetzt so eine Fortuna für alle oder so eine neue Mitgliederkampagne drin ist, dann kriege ich schon irgendwie mal alle Slogans mit und alle Bilder und dann sage ich schon, das Bild würde ich eher nicht nehmen und den Slogan finde ich jetzt auch sehr unpassend, weil und das ist dann halt teilweise auch dieses Spezialwissen, das man nur als langjähriger Fan des Vereins haben kann, weil mir dann halt auffällt, ach, das war aber irgendwann schon mal verbrannt oder das benutzt aber der andere Verein hier irgendwo und macht das besser nicht. Ne?
Echte dann, Liebe, super Claim.
Ja, genau, irgendwie sowas.
You'll never walk alone, Fortuna Düsseldorf.
Spürbar anders. Dann fällt mir halt auf, ja, sollten wir vielleicht nicht machen. Oder dieser Klassiker, es gibt die Südtribüne und die Süd und es gibt die Südkurve. Aber die Südkurve ist nicht in Düsseldorf.
Ja.
Und auf solche sprachlichen Feinheiten dann nochmal dabei zu achten, das ist dann vielleicht irgendwie auch Teil meiner Rolle.
Ja, okay, aber ergibt natürlich Sinn. Ja, und ansonsten kann ich mir natürlich vorstellen, dass du hast es eben ja eigentlich auch schon so ein bisschen angedeutet, viel im Austausch mit den Fans bist. Da gibt es wahrscheinlich von den verschiedenen Gruppen Anliegen, also ne, Supporters Club hat Dinge, Arbeitskreis hat Dinge, Ultras haben Dinge. Das heißt, triffst du dich da unter der Woche auch sehr viel da mit den Leuten oder hast zumindest, heutzutage kann man natürlich vieles auch digital über irgendwelche Calls regeln, wie wir ja gerade auch.
Ja, die Fanszene ist tatsächlich gar nicht so digital.
Okay.
Das haben wir in der Corona-Zeit mal versucht. Das wurde nicht so angenommen, muss man sagen. Aber also wir telefonieren natürlich, wir schreiben irgendwie den halben Tag und Abend irgendwie mit Leuten. Aber wir treffen uns auch. Und gerade jetzt mit Fortuna für alle haben wir ja doch sehr, sehr viele Workshops wieder ins Leben gerufen mit den verschiedenen Gruppen, was auch super war. Aber das ist natürlich auch nochmal viel Abendarbeit. Und ja, eben, also was du gesagt hast, ist richtig. Es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Fans. Und deswegen wäre es mir auch eigentlich wichtig, dass wir noch mehr Personen haben in der Fanbetreuung, weil sich dann jeder nochmal anders auf jemanden einlassen kann. Also nicht jeder kommt mit jedem Menschen gut klar. Und es gibt natürlich auch immer verschiedene Typen, auch bei den Fanbeauftragten. Und da die verschiedenen Zielgruppen auch besser abzudecken mit uns, wäre mir schon einfach wichtig für die Zukunft. Und es ist auch eine zeitliche und gedankliche Kapazität, ne?
Also ja, klar.
Ich erkenne die Leute irgendwann dann doch nicht mehr. Und das ist aber der verdiente Fanclub. Oder halt auch ein Jung-Ultra, wo ich dann auch einfach merke, ich komme da an meine Grenzen. Ne? Ich kann die gar nicht mehr alle kennen. Und dann ist es manchmal ein bisschen peinlich, weil klar bin ich dafür zuständig. Aber muss man auch irgendwann einsehen, dass es vielleicht gar nicht geht, die alle zu kennen.
Ja, ich denke, diese Gespräche, aber auch diese ganzen zusätzlichen Tätigkeiten, das hat wahrscheinlich auch im Laufe der Jahre so ein bisschen zugenommen, oder? Also, als du angefangen hast, war das wahrscheinlich alles noch gar nicht so ausgeprägt und so organisiert, wie es jetzt so ist. Also, ich meine damit nicht die Fangruppen, sondern organisiert in dem Sinne, dass es diese Besprechungen mit all diesen Personen immer an einem Tisch gibt und sowas. Das hat sich wahrscheinlich über die Jahre erst so entwickelt, oder?
Ich bin da eigentlich in eine gute Struktur reingekommen schon. Also der Jörg, mein Vorgänger, besser bekannt als PO wahrscheinlich, hat da schon relativ viel Partizipation auch gelebt. Wir hatten dann ja diese 12-12-Themen auch, wo wir eigentlich eine sehr, sehr gute Arbeitsgruppe zu hatten bei Fortuna, auch wenn die Ergebnisse da nicht so befriedigend waren. Mhm. Also das ist mal mehr, mal weniger und halt auch stark von dem Interesse der Fans geprägt.
Ist das denn ein großer Unterschied zwischen erster und zweiter Liga zum Beispiel? Also oder ist da der Unterschied eher, was du vorhin gesagt hast mit, ja, die Stadien sind halt größer, wobei heutzutage ist das in der ersten Liga ja gar nicht mehr der Fall. Das ist ja die Absurdität eigentlich gerade. Aber also merkt man diesen Unterschied dann auch nochmal, dass da auch einfach, ich sag jetzt mal, mehr Leute mitquatschen wollen, weil das jetzt erste Liga ist und einfach bedeutsamer?
Absolut. Absolut. Also die einzelnen Fangruppen wachsen nochmal plötzlich an und es sind auch einfach mehr Fangruppen, die sich dann mehr einbringen wollen. Allen ist es irgendwie nochmal ein Ticken wichtiger und ein Stück weit haben wir das jetzt ja gemerkt beim Pokal-Halbfinale, wo dann ja auch einfach plötzlich so viele Gruppen und Fans aufgetaucht sind wieder, die irgendwie was wollten. Ja. Und das merkt man dann schon. Und man merkt auch in der ersten Liga doch nochmal, das allgemeine Interesse in der breiten Bevölkerung ist einfach größer. Das ist ja immer die Frage, was definiert man eigentlich als Fan? Für wen bin ich eigentlich zuständig? Da würde ich sagen, ich bin eigentlich für jeden, der irgendwie am Verein interessiert ist, erstmal grundsätzlich zuständig. Ob ich dem dann weiterhelfen kann, ist die nächste Frage. Aber ich würde jetzt niemanden ausschließen, nur weil er jetzt nicht bei jedem Spiel ist, zum Beispiel. Ne? Der ist trotzdem Fan.
Nee, also das ist richtig, aber ich bin trotzdem mal gespannt, wer nächste Saison am ersten Spieltag alles nach Ulm fahren möchte. schauen wir einfach mal. Aber das ist so ein natürlicher Prozess natürlich, wenn es erfolgreich ist, dass da mehr Leute hinwollen. Das werfe ich in dem Sinne auch niemandem was vor. Aber auf der anderen Seite, und vielleicht ist das so ein guter Übergang in dieses eine Thema Ticketing, das ja in der Rückrunde jetzt doch sehr, sehr hochgekocht ist, dass natürlich da viele Leute zu spielen wollten, für die es sehr, sehr wenig Kapazität gab. Und natürlich dadurch, ihr habt, denke ich, versucht, die möglichst fairste Lösung irgendwie zu finden. Viele Leute, die sonst regelmäßig zu spielen fahren, es halt dadurch nicht geschafft haben, nach Kiel zu können und so. Und da war wahrscheinlich auch viel Frustration, die du dir anhören musstest, kann ich mir vorstellen, in dieser Phase.
Ja, also wir versuchen das schon möglichst abzufedern, aber jeden kann man da einfach nicht glücklich machen. Und wir haben natürlich auch das Pech gehabt, dass mit Kiel wirklich einer der allerkleinsten Auswärtsblöcke für eins der wichtigsten Spiele vorgesehen war, so spät in der Saison, was ja grundsätzlich immer so eine Sache ist von Abschlussfahrten.
Ja.
Und also da konnte man eigentlich nur verlieren, egal wie man es verteilt hat. Ich glaube, da habe ich mir auch einigen Frust zugezogen. Also ich wüsste aber auch jetzt keine perfekte andere Lösung. Ich habe jetzt noch keinen gefunden, der mir gesagt hat, lass es uns doch so machen.
Ja.
Und da gab es dann keinen, der dagegen war.
Deswegen. Also es gab natürlich viel Diskussion, dass eine Möglichkeit, es wäre, also es wurde natürlich jetzt kritisiert, dass eben jetzt diese Warteschlange im Ticketshop ist. Und ich weiß, du bist jetzt nicht fürs Ticketing verantwortlich, ne? Das ist ja auch klar. Aber wie du eben gesagt hast, du bist natürlich bei dem Thema involviert. Und natürlich findet es gerade ja relativ zufällig statt, wer eigentlich dann bei hoher Nachfrage in den Ticketshop rein kann. Da gab es mal diesen Vorschlag, ob man es nicht zum Beispiel über so eine Art Punktesystem regeln kann. Also ich weiß ja, ihr habt über Fortuna für alle erhebt ihr ja auch so ein bisschen Dinge bei der No-Show-Rate und wie Leute, die ein Ticket gewonnen haben, ob sie es auch einsetzen etc. Also das heißt, also ein gewisser Datenstamm ist da ja im Hintergrund. Gibt es da zumindest Überlegungen über so ein Thema mal, also da mal näher reinzugehen, oder sagt ihr, nee, eigentlich ist das zu kompliziert, weil wann fängt man an und welches Spiel zählt da eigentlich rein, und Leute wie wir, die dann zum Beispiel öfters auch schon mal im Heimbereich bei Gastvereinen sind, die zählen dann irgendwie gar nicht. Wie sind da so eure Überlegungen, ohne dass natürlich jetzt da schon konkrete Pläne vorliegen, das ist mir klar.
Ja, also wir haben all das tatsächlich sowohl intern als auch mit anderen Vereinen mal besprochen. Schalke ist ja das berühmteste Beispiel für so ein Punktesystem. Mhm. Wenn man mit Schalkern darüber spricht, kommt das eigentlich immer negativ an,
okay.
Weil es da auch wohl auch irgendwie die verschiedensten Tricks und Möglichkeiten gibt, dass man sich immer bewirbt und dann halt immer seinen Punkt gut geschrieben bekommt. Und man müsste dann ja auch andersrum wieder sagen, okay, das ist jetzt ein Highlight-Spiel, dafür werden dir wieder Punkte abgezogen. Also, weil sonst steigt man ja immer weiter. Ja, also wir haben da noch nicht so die richtig, richtig gute Lösung gefunden, und das System von Fortuna für alle können wir dafür so auch gar nicht übernehmen, mhm. weil das doch sehr speziell für diese Heimspiele gebaut ist, muss ich sagen. Und das
siehst
sehr grob.
Du denn überhaupt den expliziten Bedarf, dass man da jetzt, also ich meine, wir haben es jetzt 3, 4, 5 Mal zum Ende der Saison erleben dürfen, respektive müssen. Davor hatten wir offen gestanden, und wir sind jetzt schon ein paar Jahre mit der Fortuna unterwegs, selten Probleme zu spielen gehen zu können. Also, oder ist das vielleicht ein Thema, was jetzt gerade einfach sehr, sehr heiß gekocht wird, aber naja, vielleicht dann auch irgendwann, wenn wir im nächsten Jahr im Tabellenmittelfeld herumdümpeln, einigermaßen, ist rein
das ist
hypothetisch.
Ja, Quatsch. Ah, der Andi hier.
Ja, dass das dann eher lauwarm gegessen wird.
Ja, ich glaube, der ganz, ganz große Leidensdruck ist da im Moment nicht da. Ne? Das ist tatsächlich richtig. Also für die 4 Spiele, die wir dann haben, diese Saison, also waren ja im Prinzip St. Pauli, Osnabrück, Kiel und Leverkusen auswärts.
Und Relegation wahrscheinlich auswärts. Aber groß
ja,
genug.
Ja, ja, genau.
Doch, doch,
da, ja, das war noch ein bisschen größer tatsächlich. Aber klar, das wäre auch noch so ein Spiel gewesen. Ja, also ich glaube, der Leidensdruck bei uns im Verein ist noch nicht so hoch, dass wir sagen, wir brauchen da dringend jetzt eine Lösung.
Mhm.
Aber also wir machen uns jetzt schon eigentlich seit Jahren dazu Gedanken. Es ist aber einfach so, dass wenn wir jetzt von keinem System richtig überzeugt sind, wollen wir es auch nicht einfach blöd umsetzen.
Ja.
Wir haben jetzt ja andersrum so ein bisschen, ich sag jetzt mal böse, den Kollegen über dran rumgedoktert an der Warteschlange. Mit erst gab es einfach einen Warteraum und jetzt gibt es einen Vorwarteraum. Und ich glaube, das ist schon, naja, zufällig fairer, aber
es musste halt auch ein paar Erfahrungswerte gesammelt werden, das
genau,
ist mir ja
das
klar.
Ist, also. Das ist halt aus der Erfahrung entwachsen. Aber wäre für mich auch tatsächlich so ein Punkt, wo man sagen könnte, das kann man in der Zukunft mal mit einer eigenen Arbeitsgruppe angehen, mit interessierten Leuten, dass man da zusammen sich hinsetzt und sagt, was wäre dann für uns ein gutes System, was wirklich funktioniert. Und da ist das für mich auch wieder ein Thema, dass man besser hinter es müsste in der geschlossenen Runde diskutiert als in der Öffentlichkeit, mhm. weil es dann auch wieder darum geht, wer kriegt wieder welche Karten, warum haben die ein Kontingent und die nicht, wo ich auch einfach sage, ja, das kann man im kleinen Kreis erklären, aber das braucht jetzt nicht in der Öffentlichkeit groß breit getreten werden.
Nee, das ist klar.
Und da kann man sicherlich mal dran arbeiten, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass der ganz große Leidensdruck da ist.
Wir müssen mal schauen, wenn natürlich der Fortuna-Boom weitergeht. Ich habe jetzt gerade mitgekriegt, 32.000 Mitglieder jetzt innerhalb, also 2.000 neue Leute innerhalb weniger Wochen. Wenn das jetzt so weitergeht, dann kann das Thema natürlich doch nochmal akuter werden. Aber da müssen wir alle erstmal schauen, wie jetzt die neue Saison laufen wird. Und gerade in der Hinrunde war das letztes Jahr ja zum Beispiel überhaupt kein Thema. Ich glaube bei gar keinem Spiel, dass da die Leute irgendwie nicht an Karten kommen konnten.
Also wir haben mit zwei Spielen in Magdeburg nicht einmal den Gästeblock, glaube ich, zusammen ausgefüllt. Deswegen.
Ich glaube, wir waren noch nur mit 800 Leuten in Fürth. Diesen Take habe ich auch in einer
in Rostock der vergangenen Folge so
mal
Leute.
Präsentiert. Ja.
In Rostock war ich krank, aber ich habe die Karte schon gehabt. Aber wir sind echt, ja, wir sind ja eh schlecht. Also in Magdeburg waren wir ja im Heimbereich. Und ja, in Fürth auch. Guck mal, wir haben die Statistik ruiniert.
Ah, Mist, Mann. Wir zwei, wir hätten es gerissen, Thorsten.
Ja, das stimmt. Naja, gut.
Und das ist dann ja auch der Vergleich, ne? Schalke hat einfach jedes Spiel, können die das Fünffache des Gästeblocks mindestens irgendwie verkaufen. Und natürlich haben die ein System. Aber bei denen reisen dann eben auch 10 Leute mit, bei denen man sich dann vor Ort abhaken muss, dass man wirklich mit Ausweis nachweist, ich bin derjenige, der dieses Ticket erworben hat, damit die Punkte nicht verfallen.
Ja, ist auch nervig, ehrlicherweise.
Ne? Das ist super nervig und das will auch in Düsseldorf eigentlich niemand, weil dann gehen die Diskussionen los, warum soll ich das nachweisen? Wer sitzt da überhaupt? Also
Datenschutz.
Kann man sich
Datenschutz.
Ja genauso vorstellen. Ja, genau.
Nee, ja, ein Freund von mir ist auch Schalker und der ist auch nicht immer glücklich, das stimmt schon. Ja.
Aber es sind natürlich auch echt krasse Massen. Ja, nee.
Ja. Go on. Ein weiteres Thema, wo die Menschen nicht immer glücklich waren in der vergangenen Saison, ist das Thema Fahnen.
Jetzt muss der Dominik für alles hierher halten.
Ja,
jetzt kriegt er die volle Breitseite.
Ja. Ich werde hier eingeladen für einen netten Smalltalk und dann kriege ich nur so harte Fragen.
Immer so viel Pyrotechnik und da haben mir auch die Augen getränt, als da ein Rauch war. So. Nein, aber Scherz beiseite. Also Thema Fahnen war etwas, was die Fanszene oder Teile der Fanszene im vergangenen Jahr bewegt hat. Ihr habt ja schon den aus meiner Sicht sehr begrüßenswerten Schritt gemacht, dass ihr vorab in den letzten Spielen immer verkündet habt, in welche Blöcke wird UD gehen und somit auch die weiten Teile der Fahnen, sodass man sich dann entsprechend entweder bewusst dafür oder dagegen entscheiden konnte, an diesen Stellen zu stehen. Es gab ja eine interessante Petition, die wir mal hier auch etwas humoristisch angesprochen haben. Die brauchen wir, glaube ich, nicht weiter thematisieren, aber
ja. Die haben wir auch schon thematisiert und
genau,
uns positioniert.
Genau, die haben wir ausreichend thematisiert und positioniert. Ja, wie wird es da weitergehen an dieser Stelle? Also ich hatte ja auch mal recherchiert, dass auf der Süd der Stimmungsblock, wie er offiziell ausgewiesen wird in den allgemeinen Ticketbedingungen, gar nicht mehr an der Stelle ist, an der er da ausgewiesen wird. Also ich sehe da zumindest minimalen Korrekturbedarf. Was sagt der Profi denn dazu?
Ja, den Korrekturbedarf sehe ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, da sind sich auch mittlerweile eigentlich alle einig. Ich muss aber ein bisschen zu ausholen.
Gerne.
Und ich hoffe, ihr habt die Zeit.
Wir sind der Podcast, der ausholt. Also dafür sind wir bekannt.
Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen die Entwicklung dabei betrachten. Und die Ultrakultur in Düsseldorf hatte ja auch, nachdem ich Fanbeauftragter wurde, nicht wegen mir, aber auch so ihre Probleme untereinander. Und spätestens aber dann mit der Saison 17-18 gab es einfach einen enormen Zulauf. Das war die Zweitligasaison, wo wir einfach durch die Liga geflogen sind und gleichzeitig flog einfach auch die Jugend der Stadt, wie es so schön immer heißt, ins Stadion, in die Kurve. Und gerade UD konnte sich eigentlich gar nicht mehr retten vor Anfragen und konnte das dann auch in der ersten Liga sehr, sehr gut aufgreifen und ist immer weiter gewachsen, hat sich dann auch sehr intensiv um die jungen Leute gekümmert und hat mit denen sehr viel bewusst auch sehr viel Mentalität gemacht. Also viel Ultrakultur gelernt, mit denen besprochen, was bedeutet denn Ultra und es geht nicht um stumpfe Gewalt und man hat da sehr, sehr viel unternommen. Das idealisiert dann aber auch junge Leute manchmal und die sagen dann, boah super, das ist so eine wehende Fahne, das ist genau das richtige Stilelement für uns. Und Freiheit ist ein ganz wichtiger Aspekt, das sieht man dann ja auch in diesem Zeitablauf immer mehr, auch auf Spruchbändern und Sprüchen. Und ich glaube, man hat dann auch während der Corona-Pause für die Fanszene das sehr, sehr gut intern nutzen können, dass man die Freiräume, die man hatte, immer genutzt hat, auch sich weiter auszutauschen. Und da ist gefühlt kaum jemand weggebrochen. Eher mal so ein Älterer, aber bei den Jüngeren Die sind gefühlt 1:1 genauso wieder ins Stadion gekommen, wie sie vorher rausgegangen sind und waren einfach noch viel motivierter. Und dieser Boom hat auch immer noch nicht nachgelassen. Also da melden sich jeden Spieltag gefühlt 15 neue Jungs und Mädels teilweise, die da mitmachen wollen. Und wenn sich dann einmal diese Kultur der Fahnen und auch der persönlichen Freiheit entwickelt hat, dann breitet sich das natürlich auch immer weiter aus. Wenn da vorher 100 Leute standen, die eine Fahne schwenken wollten, und jetzt stehen da 300 oder 400 Leute, und nach Kaiserslautern gab es ja entsprechend viele Kurvenbusse zum Beispiel auch, ja, natürlich brauchen die mehr Platz, um Fahnen zu schwenken. Ja. Natürlich nehmen die auch mehr Fahnen mit zum Auswärtsspiel, um auch da mehr Fahnen schwenken zu können. Und der Einzelne sagt auch, ich mache hier mein Ding. Das ist meine persönliche Freiheit, die ich hier als Stilelement auch auslebe. Und genauso wird dann ja auch leider teilweise gezündet. Aber das dann wieder in Bahnen zu lenken, dass, Moment mal, es gibt auch noch andere Zuschauer und andere Fans und auch langjährige und verdiente Fans. Und die wollen vielleicht tatsächlich einfach in erster Linie das Spiel sehen und erst in zweiter Linie ist denen Support wichtig. Das muss man dann halt erst wieder einfangen, besprechen und Problembewusstsein schaffen. Und ab da kann man dann sich langsam um mögliche Lösungen kümmern. Und so der erste Lösungsansatz, den es dann immer gibt, ist, ja, bei relevanten Spielsituationen werden die Fahnen runtergenommen.
Mhm. Nope.
Ja, es ist halt auch unfassbar schwierig, weil gerade wenn man die großen Fahnen schwenkt und sich die Leute mal anguckt, die gucken halt währenddessen auf die Fahne nach oben. Die gucken gar nicht aufs Spielfeld, weil die einfach so beschäftigt sind mit sich selber. Die kriegen gar nicht mit, dass es eine Spielsituation gab. Meistens erst dann, wenn sie von einem Becher oder einer Münze oder so getroffen werden, weil die nämlich auch beworfen werden.
Okay.
Das steigert natürlich auch bei jungen Leuten nicht unbedingt die Bereitschaft, beim nächsten Mal die Fahne runterzunehmen, wenn sie dann entweder beworfen oder beschimpft werden. Und auch da haben wir, aber halt auch einfach führende Köpfe bei den Ultras, viel, viel Arbeit reingesteckt, dass es da überhaupt ein Bewusstsein für gibt, dass es so ein Miteinander geben soll. Und deswegen ist das auch mittlerweile im Ultra-Info eine große Seite. Direkt am Anfang immer Respekt und Umgang miteinander. Fortuna-Fans untereinander sollen sich verstehen. Ich kann es nicht hundertprozentig wiedergeben, aber vom Tenor her. Und ich glaube, langsam kommen wir dahin, dass wir gucken können, wie gehen wir damit weiter um. Und das ist wirklich ein langer Prozess. Und das ist nicht ein Gespräch. Und wenn der Verein einmal sagt, ihr dürft das aber nicht mehr, dann wird das geändert. Sondern weil auch Ultra gar nicht so organisiert ist. Sondern Ultra sind viele kleine Gruppen. Ultra ist viel individuelle Freiheit. Und da kann gar nicht irgendwie einer von extern, sowieso nicht, und auch nicht intern, sagen, wir machen das jetzt anders und dann passiert das so. Dementsprechend ist genau dieser Schritt, den ihr eben genannt habt, wir benennen für auswärts, da stehen sie. Wenn ihr vielleicht mehr sehen wollt, kauft euch vielleicht lieber woanders eine Karte, wenn es denn geht. Und genauso aber eben auch, dass wir sagen, jetzt zum Beispiel in Kiel, wo stehen denn Ultras und wo machen wir einen Korridor, wo es eine Sichtachse gibt? Das ist so mein Ding, was ich irgendwie versuche voranzutreiben, der Sichtachsen. Da geht es dann nämlich nicht um Fahne runternehmen, sondern da geht es dann eher darum, da ist auch einfach gar keine Fahne von Anfang an.
Ja.
Und andersrum muss ich auch sagen, ich habe mir für das Hinspiel in Bochum die Fernsehaufnahmen nochmal angeguckt. Da hat man sehr, sehr gut gesehen, dass es doch geklappt hat, die Fahnen runterzunehmen. Also auch da gibt es so einen Lernprozess. Hat man wirklich gesehen, auch bei dem 2-0, diesem Konter, da sind alle Fahnen bis auf eine eingerollt, runter, schon kurz nachdem der Ball in der gegnerischen Hälfte war. Und wenn wir da langsam diesen Prozess schaffen, und aber auch von allen Seiten dann nochmal neue Geduld bekommen. Und ich weiß, bei ganz, ganz vielen Leuten ist das mittlerweile erschöpft. Also muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich höre das jetzt ja auch nicht erst seit dieser Saison.
Ja, ja, klar.
Und die Debatte läuft ja auch schon was länger. Und ich merke auch, dass sowohl bei den älteren Fans, also in erster Linie älteren Fans, da auch einfach die Geduld mit den Ultras komplett am Ende ist. Und andersrum verdrehen auch mittlerweile die meisten Ultras einfach die Augen, wenn ich mit dem Thema komme.
Ja.
Und trotzdem brauchen wir da von allen einfach nochmal das mehr an Miteinander und das mehr an Umgang, damit wir das dann in Zukunft besser zusammen hinbekommen. Und welcher Weg es dann wird, ist mir persönlich auch gar nicht so wichtig, solange wir es schaffen, dass diejenigen, die das Spiel sehen wollen, das Spiel sehen können. Und andersrum
Also ich finde den Ansatz auf jeden Fall den richtigen. Das war ja letztendlich auch so ein bisschen das, was wir auch wir versucht haben. Als wir das Problem mal in Kaiserslautern, da waren wir halt mal betroffen und da war es uns dann Bedürfnis, es anzusprechen. Aber da haben wir ja auch gleichzeitig natürlich also schon gesagt, also das Verständnis ist unbedingt da. Und ich glaube, es geht definitiv nicht darum ist diese Petition, ich sag's ganz offen, ist halt totaler Quatsch, da irgendwas zu unterbinden oder zu verbieten. Das ist natürlich überhaupt nicht der Ansatz, wie das funktionieren kann. Aber es geht eben darum, was du eben eigentlich auch gesagt hast, das gegenseitige Verständnis, ne? Die Empathie zu verstehen, okay, es gibt nicht nur Fortuna-Fans, denen die Fahnen wichtig sind. Es geht aber im Gegenzug auch nicht nur Fortuna-Fans, die primär vor allem und insbesondere das Spiel sehen wollen und für die dann auch zum Beispiel die Stimmung nicht so relevant ist, sondern es gibt halt ganz verschiedene Gruppen, auch Leute, viele Leute, die irgendwo in der Mitte dazwischen sind, zwischen diesen Extremen. Und dass man eben, wie du sagst, ne, dass man eben versucht, da zumindest das Verständnis zu entwickeln und dann gleichzeitig mit so Maßnahmen, und ich fand persönlich, in Kiel hat das, glaube ich, sehr gut geklappt, indem man eben angibt, pass auf, wenn ihr auch im Stehplatzbereich seid, das ist der Bereich, wo wahrscheinlich die Sicht eingeschränkt ist, das ist der Bereich, wo es wahrscheinlich besser gehen wird, so gut die Sicht halt in dem Stehplatzbereich meistens ist. Also ich glaube, das ist der way to go.
Da gibt es natürlich Blöcke, die eignen sich da mehr für, und es gibt Blöcke, die eignen sich da leider gar nicht für. Auch das müssen wir irgendwie dann ausloten. Also HSV zum Beispiel, wenn in dem Stehplatzblock einmal Fahnen sind, sieht einfach der ganze Stehplatzblock nichts mehr. Ja. Der ist einfach so gebaut, der ist relativ flach, dann ist der relativ eng. Also da müssten wir die Fahnen aus dem Stehplatzblock nach oben verbannen. Und auch das wäre natürlich ein Konzept, dass man sagt, okay, alle zahlen den gleichen Preis. Und Ultras gehen in Stehplatz, zahlen dafür deutlich mehr. Und andere gehen in Sitzplatz hoch und zahlen dafür aber weniger, als man beim HSV normalerweise für einen Sitzplatz zahlen würde. Auch das wäre ein vorstellbares Modell aus meiner Sicht, was man dann aber entsprechend vorher besprechen müsste.
Da sagst du es, und das ist, ich denke, das Wichtige in dieser Situation, Kommunikation, nicht einfach beleidigt sein und wütend auf andere und schon gar nicht irgendwelche Bierbecher auf die eigenen Fans schleudern, nur weil man gerade durch die Flagge mal nichts gesehen hat, sondern eben versuchen zu kommunizieren und auch eben nicht in der Art zu kommunizieren nach dem Motto, ey, mach die scheiß Fahne weg, sondern vielleicht ein bisschen auf Verständnis setzen, nach dem Motto, ey, könnt ihr versuchen, ein bisschen stärker drauf zu setzen. Ist nicht immer einfach, gerade in solchen Situationen, aber ja, das ist dann auch unser Plädoyer hier, denke ich, für dieses Thema. Machen wir mal einen Hard Cut. Du hast eben ja schon gesagt oder erzählt, viele Leute sitzen da mit am Tisch und der DFB schickt manchmal auch so Beobachter, wenn es ein Hochrisikospiel ist. Wenn wir jetzt mal über die Verbände reden, also nicht nur den DFB, sondern natürlich auch die DFL, die Deutsche Fußballliga, wie funktioniert die Zusammenarbeit da und inwiefern ist das oder sind diese Leute dort auch relevant für dich? Weil es ja natürlich Themen gibt, der Klassiker ist Pyrotechnik oder sowas, die von Seiten dieser Verbände, von der Liga sehr, sehr negativ kritisiert werden. Und ich denke auch, du musst dich da logischerweise jetzt auch nicht so positionieren, denn als Verein Fortuna Düsseldorf ist es ganz klar, dass ihr euch an die Richtlinien zu halten habt und folglich das Thema nicht gutheißen könnt. Das ist, ne? Also da mag der ein oder andere bei Fortuna privat vielleicht eine andere Meinung haben, aber natürlich in eurer jeweiligen Funktion ist das ein Problem. Aber wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Weil ich lese immer nur von diesen Tabellen, das ist jetzt ja nicht nur bei Fortuna, so und so viele Strafen mussten die Vereine da schon wieder zahlen. Und ich finde, dieses Strafensystem steht für mich als absoluten Amateur und Hobbyjuristen auf sehr wackeligen Beinen, ob man eigentlich einen Verein dafür belangen kann, was Fans, die zufälligerweise das Trikot von diesem Verein anziehen, eigentlich, also na, eigentlich ist das eine absurde Vorstellung, dass man dafür eine Verantwortung trägt, obwohl man das ja nicht beeinflussen kann. Aber ich wollte eigentlich so auf diese Zusammenarbeit so mit den Verbänden hinaus.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Also man muss halt einfach auch sehr stark unterscheiden zwischen DFB und DFL. Die DFL ist ja die Deutsche Fußballliga, die ist, vertritt quasi die 36 Erst- und Zweitligavereine und ist da vor allem für die Vermarktung zuständig. Natürlich hat ja auch noch andere Aufgaben. Und der DFB als Deutscher Fußballbund, bei dem liegen eben auch die Themen Sicherheit Jetzt sind zum Beispiel meine Verbandsansprechpartner in erster Linie bei der DFL, weil es da eine Abteilung Fanangelegenheiten gibt, die dann auch für uns Weiterbildung, Workshops, Fachtage, Antidiskriminierung und so weiter organisieren, mit denen wir auch regelmäßig im Austausch sind, wo wir auch ein gewisses Meldewesen haben. Füllen so ein Spieltagsreporting aus. Und andersrum, die Kollegen aus der Sicherheit haben vor allem im DFB zu tun, weil Sicherheitsbeauftragte sind vor allem im DFB angesiedelt und müssen vor allem mit denen den Austausch suchen und die haben für die Heimspiele ein Reporting.
Ergibt das Sinn, dass die bei dem DFB sind? Weil der DFB ist ja in dem Sinne gar nicht Veranstalter von irgendwas.
Aber der DFB ist für Sicherheit im Fußball zuständig. Das
allgemein.
Ist die Trennung zwischen den beiden. Und da ist ja auch okay. Die Sportgerichtsbarkeit.
Das stimmt, ja.
Und da ist auch das Thema Steinverbote aufgehängt. Und dementsprechend ist das schon organisatorisch ganz sinnvoll. Außerdem, böse gesagt, ist die DFL, glaube ich, auch ganz froh, dass sie sich damit nicht weiter beschäftigen muss. Jetzt muss man ja zu den Strafen auch sagen, früher waren alle mega unzufrieden, weil niemand wusste, wie setzen sich diese Strafen eigentlich zusammen. Der eine zündet massiv, der andere zündet massiv, die Strafen fallen aber total unterschiedlich aus. Nach außen war das überhaupt nicht transparent. Und auch unter den Fanbeauftragten, also wir haben jährlich mindestens eine Tagung, war das ein Riesenthema immer wieder. Und dann wurden auch bei uns welche vom Sportgericht dazu eingeladen, die uns dann auch gesagt haben, ja gut, aber es liegt ja im Interesse der Vereine, dass das so ist. Weil man kann dann immer einzeln verhandeln und dann kann man noch Gründe hierfür und dafür einbringen. Und dann gibt es so eine Sammelsumme und dann gibt es da so ein Ergebnis.
10% Discount und dann beim fünften Mal gibt es nochmal ein bisschen mehr Rabatt.
Genau. Rabattcode, so. Ja.
Und dann ging es aber auch ein bisschen darum, dass ja auf die Verursacher das umgelegt werden könnte. Köln war da ein großer Vorreiter, dass sie gesagt haben, hier, wir haben jemanden gefunden. Und dann ging es natürlich darum, ja gut, wir haben 50.000 Euro Strafe bekommen, wir haben einen Täter, jetzt wollen wir dem 50.000 Euro haben.
Ja.
So. Und dann gab es auch, ja, geht das so überhaupt? Und in dieser Gesamtdebatte wurde dann gesagt, naja, man müsste das alles ein bisschen fairer machen. Und seitdem gibt es diesen Strafenkatalog.
Mhm.
In der ersten Liga ist es, glaube ich, 1.000 Euro für eine Bengale. In der zweiten Liga 600 Euro. Dritte Liga ein bisschen weniger noch. Und jetzt ist es schon so, dass man als Verein circa weiß, was es kosten wird, so ein Spieltag. Wobei auch da immer noch die Zählung, naja, nicht immer so ganz genau ist.
Ich kann mich da anbieten, ich zähle das immer mit für die Pyro-Ecke.
Ja, das. Aber nicht die Strafen, das machen wir demnächst. Demnächst fassen wir auch immer die Strafgebühr des Spieltags, die Kosten.
Genau, prognostizierte Strafe an diesem Spieltag, ungefähr so.
Blöde Frage, weißt du, wie viel Fortuna Düsseldorf diese Saison an Strafen bezahlen musste?
Ich glaube, ich gerade eine Zahl neu rausgekommen.
Ja, die wird so oder so veröffentlicht jetzt. Aber.
Genau, ich müsste auch über Fußballmafia, die führen ja die schöne Statistik, müsste ich nachgucken. Also ich verfolge das nur so am Rande, weil das ja auch super weit voneinander zeitlich entfernt ist. Also
ja.
Meistens kriegen wir erst 2 bis 3 Monate später irgendwie wirklich die Strafe von dem Vorfall. Und ehrlicherweise für meine Arbeit ist die Summe jetzt auch nicht relevant. Also natürlich ist das für den Verein schwierig und viel Geld. Aber ich gehe jetzt nicht, wenn wir die Strafe bekommen haben, nochmal zu irgendwem hin und sage, seht ihr, das ist richtig teuer, das können wir nicht machen. Also das bringt halt auch nichts, weil der Lerneffekt bei den Fans durch die Strafe ist ja gar nicht da, sondern es ist ja andersrum eher, dass schon der Randalemeister gekürt wird und bestimmte Fans den dann auch ankündigen, also diese Saison knacken wir die 1 Million. Und also
es ist ja auch jedem bewusst, dass das nicht erlaubt ist. Also das ist ja, also man muss ja wirklich nicht sagen, ja, wenn UD da oder wer auch immer da zündet, wenn die wüssten, dass das Geld kostet, dann würden die es ja nicht machen. Ja, ist ja Bullshit. Natürlich wissen die das und das wird halt als, na, wie du eben schon sagtest, vermutlich als Thema Ausleben der Freiheit und des Supportens einfach in Kauf genommen. Ne? Was mich interessieren würde, aber.
Aber Moment, die Geldstrafe sich ist halt einfach eigentlich Quatsch. Denn natürlich ist die Idee, die Vereine irgendwie zu motivieren, da mehr sich mit ihren Fanszenen auseinanderzusetzen. Das klappt, glaube ich, besser und mal schlechter. Also es gibt ja Vereine wie Rostock, die ja scheinbar da nur die Augen zuhalten und sagen, lalala, wir sehen hier nichts, ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber auf der anderen Seite tun diese Strafen natürlich, also natürlich tun sie weh, Aber du kannst natürlich auch nicht Strafen verhängen, die die Vereine ruinieren und den Spielbetrieb sozusagen gefährden. Das heißt, also am Ende, wenn man mal realistisch ist, bringen diese Strafen überhaupt nichts. Also meiner Meinung nach.
Ja, Geld in die Kasse des DFB.
Ne? Ja, was passiert eigentlich mit dem Geld?
Also der Großteil des Geldes ist ja die Spende. Also wird ja das Geld wird ja gespendet, das in den Strafentopf kommt. Und das wird dann über die DFB-Stiftung verschiedenen Zwecken zugeführt. Und da gibt es auch eigentlich eine Statistik zu und einen Nachweis. Andersrum kann man natürlich Gelder auch für sicherheitsrelevante, nein, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, auf jeden Fall für Maßnahmen einsetzen. Und das wird auch immer weiter erweitert. Also mittlerweile könnte man damit auch, also früher waren es vor allem Zäune und Kameras. Hm. Und irgendwann haben dann die Vereine gesagt, ja, aber mehr Zäune und mehr Kameras können wir gar nicht mehr
anschaffen. Geht's nicht, ja.
Selbst Leverkusen hat da einfach eine natürliche Grenze gefunden. Und mittlerweile kann man dann eben auch sagen, okay, wir wollen damit ein neues Programm an Volunteers starten. Oder also man kann mehr so Maßnahmen vorbereitend, startend unterstützen, finanzieller Art. Man kann aber jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir stellen davon einen dritten Fanbeauftragten ein. Naja. Das würde nicht gehen. Volle Stellen oder überhaupt dauerhafte Stellen kann man damit nicht finanzieren.
Was wird denn da abgestraft? Der mangelhafte Ordnungsdienst? Oder weil, also ich meine mal irgendwann gehört zu haben, dass dem so ist. Und dann habe ich jetzt beim Pokalendspiel, wo ja Kaiserslautern durchaus auch das ein oder andere Feuerchen entzündet hat, habe ich mir nur so gedacht.
Haben die was gemacht? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Habe ich mir nur so gedacht, ja gut, aber wenn der DFB es bei einem durch ihn selbst organisierten Spiel nicht auf die Kette bekommt, den Ordnungsdienst dergestalt zu organisieren, dass nichts gezündet werden kann, wie soll das denn dann die arme kleine Fortuna schaffen?
Also ich glaube tatsächlich, mittlerweile ist die Formulierung Fehlverhalten der Fans und nicht okay. Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen, weil auch alle wissen, und das ist dann eben auch der Gag, wenn man einen DFB-Sicherheitsbeobachter hat und wir haben also in Düsseldorf fast immer den gleichen oder zwei, drei gleiche.
Das macht bei uns Peter Friemuth direkt. Ne? Sagt, nö, wir haben wieder alles, war alles super wieder.
Alles unter Kontrolle.
Das sind oft ehemalige Polizisten oder Sicherheitsbeauftragte, die vorher woanders gearbeitet haben. Und die sagen dir halt auch, ja gut, da ist jetzt da und da Pyro reingekommen, konntet ihr aber auch nichts machen. So, und im Endeffekt hat das eben einfach natürliche Grenzen, was man als Verein und als Veranstalter beeinflussen kann. Und je mehr da auch gemacht wird, desto kreativer werden dann ja auch die Fans, um das zu umgehen. Und ich glaube, das ist im Fußball eigentlich mittlerweile allgemein recht bewusst. Man versucht hier und da mal was Neues und bestimmte Lücken zu schließen, aber man wird da nie irgendwie das Stadion komplett leer bekommen.
Nee. Und da kann ich natürlich als Privatperson hier auch ja eine andere Meinung haben. Ich finde diese Hysterie um dieses Thema persönlich manchmal doch sehr, sehr überzogen. Ne? Aber das ist natürlich eine Privatmeinung jetzt, dass ich sage, nicht jedes Pyrofackel führt direkt dazu, dass irgendwelche Kinder in Flammen stehen, lieber Johannes B. Kerner. Das vielleicht nur mal als Anmerkung. Aber natürlich, es gibt halt ein Reglement. Es ist offiziell verboten. In den 90ern hat RAN damit noch Werbespots gemacht. Und heute ist es halt der Untergang des Abendslandes. So ist es nun mal einfach. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wie so häufig bei den Ding. Aber ja, insgesamt ist das irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel mit diesen Geldstrafen und sowas. Irgendwie ist es doch Quatsch. Es bringt nicht so richtig was. Und ich habe eben schon ja so ein Negativbeispiel genannt. Und es gibt ja auch Vereine, und da nenne ich gerne explizit Hansa Rostock, die vor den ganzen Problemen, die da noch als Rattenschwanz hinten dranhängen, und da wird es natürlich dann auch sehr politisch und alles, da so richtig herzhaft die Augen vor verschließen und sich eigentlich, um diese Strafen zu verhindern, eigentlich nur noch so ein bisschen versuchen zu rechtfertigen und das Thema kleinzureden.
Wobei ich da Hansa Rostock mal zumindest ein bisschen lobend erwähnen muss. Mittlerweile gibt es dort drei Fanbeauftragte, die auch wirklich Fanbeauftragten Arbeit leisten. Das ist also in Rostock, glaube ich, auch einfach extrem schwierig. Also ich will da kein Fanbeauftragter sein, sage ich ganz offen. Ich glaube, das hat man nochmal einen ganz anderen Umgang und ganz andere Probleme als bei uns. Und mittlerweile gibt es da drei Kollegen, die sich da auch erstmal reinarbeiten mussten und reinarbeiten müssen auch immer noch, aber die das jetzt auch ernsthaft betreiben. Das heißt nicht, dass da in den nächsten 10 Jahren sich alles ändert, aber ich glaube schon, dass es da einen Ansatz gibt, überhaupt die Probleme anzugehen.
Ja.
Oder die Themen anzugehen.
Ja, ich habe nur diesen Blick von außen natürlich und da fällt mir Rostock halt einfach sehr, nicht nur wegen der Vergehen, aber auch irgendwie mit dieser Aufarbeitung in diesen öffentlichen Statements von Präsidien oder sowas. Also wirklich jetzt mehrfach in den letzten Jahren wirklich mehrfach sehr negativ aufgefallen. Aber es wäre gut und wünschenswert, wenn sich da ein bisschen was tut, denn natürlich gibt es auch vernünftige Fans in Rostock, wie es bei jedem Verein vernünftige und halt auch unvernünftige und unsympathische Fans gibt. Und ja, es ist aber manchmal, finde ich, als neutrale Person wird, aber wir wollen jetzt auch nicht so viel über andere Clubs reden, aber ist es manchmal einfach sehr, sehr viel und man fragt sich schon, tut da eigentlich niemand was dagegen, aber wie du sagst, na, vielleicht entwickelt sich ja da dann auch so ein bisschen was. Ja, also so generell, es klingt ja eigentlich nach einem sehr aufregenden Job. Und ich glaube, du machst das jetzt schon viele Jahre und der Grund ist schon, dass du diesen Job wahrscheinlich ziemlich gut findest. Gibt es aber so Dinge, die du super anstrengend findest und wo du sagst, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und sei es der Kaffee aus der Gebrabbel-Rot-Weiß-Tasse von Daniel Thun am Morgen oder so. Mit also was ist so der härteste Teil? Leuten wie uns zu erklären, dass wir leider keine Karten bekommen für Spiel XY?
Nee, das ist mittlerweile entspannt.
Das macht Spaß.
Also ich finde es bei anderen finde ich immer doof, bei euch macht mir richtig Bock.
Also man lernt tatsächlich Nein sagen zu können.
Ja, das glaube ich.
Nee, also was auf jeden Fall anstrengend ist, das sind halt die teilweise 6 bis 7 Tage Wochen. Ne? Also die Arbeit fällt halt an, wie sie anfällt. Und ja, wenn an dem einen Tag die erste und an dem anderen Tag die zweite spielt und da muss irgendjemand hin, weil das doch irgendwie eine Relevanz hat oder man doch nochmal da die Situation nutzt, um mit anderen zu sprechen, dann laugt das halt schon aus, dass man nicht mal wirklich 1-2 Tage frei hat. Also wenn dann plötzlich mal doch ein freies Wochenende irgendwo zwischen ist, dann merke ich so richtig, boah, wenn ich das regelmäßig hätte, das wird ja richtig.
Länderspielpause, wie wunderbar, ja. Deutschland gegen Liechtenstein, dankeschön.
Auch in so Länderspielpausen sind irgendwie ständig Termine, weil alle Leute denken, ha, da haben doch alle Zeit, super, ja, das können wir ja verplanen. Und das andere ist tatsächlich die Vielfalt an Themen. Das klingt erstmal vielleicht blödsinnig, weil das genau das ist, was ich auch mag, dass man in vielen Themen gleichzeitig drin ist. Aber man muss ja auch im Kopf die ganze Zeit alles jonglieren. Mhm. Ach, von dem habe ich noch Kartenanfrage. Ach, mit dem wollte ich noch darüber sprechen. Bei dem gibt es noch ein Stadionverbotsthema. Ach, da muss ich noch eine Mail zurückschreiben. Und da muss ich noch die Veranstaltung organisieren. Das hatten wir gerade gar nicht drin. So Mitgliederforen oder so sind mittlerweile auch bei uns in der Planung und Organisation mit drin.
Okay.
Weil das halt ein kritisches Fanthema ist, wo es um Inhalte geht. Deswegen haben wir gesagt, das ist schon klar, Mitglieder, aber es ist dann schon eher besser bei uns aufgehoben. Und dann hat man einfach sehr, sehr viele Themen, die man irgendwie im Kopf jonglieren muss, wo man immer wieder denken muss, ach, da muss ich mich doch melden. Und klar, das wird in vielen Jobs so sein, aber ich fand es jetzt schon in dieser Saison bei uns sehr, sehr viel, sehr, sehr vielfältig und auf Dauer dann schon auslaugend einfach, weil es dann eben auch an Pausen fehlt.
Also auch hier ein Plädoyer vielleicht für ein bisschen Verstärkung im Team. Ja, damit ihr euch so ein bisschen auch thematisch, was du eingangs schon mal gesagt hattest, so ein bisschen fokussieren könnt. Das ist vom Kopf her dann vielleicht auch hier und da manchmal etwas einfacher. Aber im Gegenzug, ich denke, überwiegt das Positive und so. Hast du so Highlights oder sowas, so Dinge, an die du dich immer gerne zurückerinnerst, wo du sagst, boah, das war so fantastisch. Das hängt da wahrscheinlich schon ein bisschen mit sportlichen Erfolgen zusammen oder gibt es da auch einfach so kleine Momente, die dir jetzt einfallen, die eigentlich da gar nichts mit zu tun haben?
Ja, also sportliche Erfolge kriege ich ja teilweise gar nicht mit. Also,
genau. 3-3 bei Bayern, echt geil.
Deswegen sind die gar nicht so relevant. Ja, aber auch so ein Aufstieg in Dresden, wo ich mich eher drum kümmere, gedanklich auch, wie kommen jetzt hier alle wieder weg? Haben wir das Problem mit den Bussen an der Abreise gelöst und so weiter und so fort? Mhm. Also was ich sehr, sehr mag und deswegen bin ich auch so enttäuscht über die Pokalauslosung, ich liebe es einfach bei den ganz kleinen Vereinen zu spielen.
Ja.
So ein Dorfplatz, wo gar nichts funktioniert, die gar nicht wissen, was sie tun, die dann völlig überfordert sind damit, dass da irgendwie Fans und organisiert und
so hinkommen. Die Podcaster als Presse akkreditieren, diese Narren.
Also wo man uns dann den Artisten sagt, hier ist dieser abgezäunte Bereich und da geht dann bitte die Szene rein.
Ja.
Und wir so, ja, aber die können ja an allen Seiten rauslaufen. Ja, ja. Ja, aber also wenn die nicht wollen, dann bleiben die da nicht drin.
Nee.
Ach so, echt? Ich dachte, ihr könnt ihnen das sagen. Ja, sagen kann ich denen das, aber also wenn die keine Lust darauf haben, da drin zu sein, dann gehen die halt woanders hin, weil niemand kann die aufhalten, weil also das ist eigentlich immer ziemlich cool, deswegen auch Elversberg, das Spiel bei denen, die waren ja noch komplett im Umbau und da solche Austausche sind immer schön. Und
fand ich übrigens auch. Also gerade so Illertissen war auch wirklich ein Saisonhighlight. Einfach, da hatten wir ja auch großen Spaß, weil wir ja selber, wie gesagt, unseren Pressestunt hatten. Und dann hatten wir uns ja auch noch VIP-Karten besorgt und haben wir den Bereich noch unsicher gemacht. Also bei diesen kleinen Spielen ist halt so ein bisschen mehr Anarchie. Ne? Es ist nicht so reglementiert wie halt so ein Zweitligaspiel. Und das hat auch irgendwie auch was. Antaching war im Grunde auch noch so. Ne? Also schon viel mehr Zuschauer und professioneller, aber trotzdem auch noch ein bisschen verrückt alles. Das, ja, das kann ich total verstehen.
Und dann gibt es natürlich einfach Situationen, die einfach richtig gut funktionieren. Also wenn wir lange an der Choreo mitgestrickt haben, wie natürlich eher im organisatorischen Umsetzerpart als an der Theorie und Ausführung. Aber wenn das dann klappt und auch so klappt wie abgesprochen, das ist dann schon wirklich befriedigend. Oder eben, wenn man dann doch mal so einen kleinen Fan-Moment mitnehmen kann, wo einfach so ein Glück rüberkommt. Nach dem Pokalsieg in Magdeburg, glaube ich, auf dem Parkplatz, da war so eine schöne, ausgelassene Stimmung. Da hatte ich auch gar nicht mehr groß was zu tun. Alle waren auf diesem Parkplatz und wir waren gut bewacht, fand ich irgendwie. Und da konnte ich das auch mal so richtig aufsaugen und so eine Minute oder zwei mal so richtig abschalten.
War ganz komisch. Ich bin da mit den Heimfans in der Straßenbahn zurückgefahren. Da war ganz andere Stimmung. Das war ganz seltsam. Ja, weiß ich auch nicht. Das
kann ich gar nicht verstehen.
Wie wirkt ihr da mit an den Choreografien? Das war mir zum Beispiel komplett neu, dass ihr da einen mehr oder weniger aktiven Part habt.
Ja, die ganze Umsetzung läuft da mit über uns. Also die Anmeldung, da gibt es ja auch Vorgaben für nicht brennbar und wo darf was hochgezogen werden und so weiter. Also diese ganze Anmeldung und Zugänge ermöglichen und teilweise auch wegräumen, wo kommt der Müll hin? Also sowas läuft mit und über uns. Mal mehr, mal weniger, aber in erster Linie schon über uns. Und da sind wir eigentlich, also gerade bei den größeren Choreos, früh involviert und versuchen da auch viel möglich zu machen, weil dann natürlich auch Feuerwehr, Betreiber und so weiter mit uns spricht und auf uns hört oder erstmal von uns eine Einschätzung dazu will. Und wenn wir sagen, ja, das wird schon klappen, weil die haben ja auch ein Interesse daran, nicht selber zu brennen, wir dann aber trotzdem noch eine Materialprobe und ein Zertifikat uns einholen müssen, das ist schon auch für uns eine Menge Arbeit dann.
Wer muss am Ende, wer gibt da eigentlich das Okay? Muss da wirklich eine lange Liste an Stakeholdern sagen, ja, okay, Choreo passt und so? Also wird da vorher eine Zeichnung auch eingereicht und genau, die Texte und sowas inhaltlich? Und wie läuft sowas ab?
Also wir reichen eigentlich keine Inhalte mehr ein, weil wir einfach sagen, also in 95% der Fälle ist es bei uns ja einfach Vereins- oder Mannschaftsbezug. Und wir sagen einfach, das ist nichts Schlimmes, das beleidigt niemanden, man beschäftigt sich nur mit sich selbst oder der Mannschaft. Niemand interessiert dann mehr der Inhalt. Also wenn wir jetzt regelmäßig irgendwie was gegen Polizei oder so hätten, dann wäre da vielleicht irgendwie kritischere Nachfrage, aber da es bei uns nicht der Fall ist, fragt da eigentlich niemand mehr nach. Dann ist es tatsächlich so, dass vor allem Betreiber und Feuerwehr bei uns schon explizit nachfragen und natürlich ist auch der Veranstaltungsleiter am Ende derjenige, der haftet und auch der fragt dann schon mal expliziter nach und dann ist es jetzt nicht so, dass es da irgendwie eine Kampfabstimmung gibt oder sich einer durchsetzt, sondern wenn alle Bedenken ausgeräumt sind, dann kann man durchführen und bis dahin halt nicht.
Ja, okay. Ja, sehr interessant auf jeden Fall all diese Themen und es ist schon krass eigentlich, wie facettenreich das ist. Es tut mir ja fast leid, dass du dann die Spiele kaum sehen kannst und auch gar keine Zeit hast, eine vegane Wurst mal zwischendurch zu essen oder so. Die gibt es ja eh nicht in so vielen Stadien.
Ja. Ja, aber in Düsseldorf habe ich es immer noch nicht geschafft. Die gibt es ja irgendwie seit zwei Spielen.
Ja, habe ich auch gehört. Es gibt jetzt nicht nur mehr diesen veganen Stand, sondern es soll ja wohl auch unten bei den 30er-Blöcken und so, da gibt es die jetzt wohl scheinbar auch schon. Ich habe es noch nicht genau investigiert, aber das steht für die neue Saison auf jeden Fall auf meinem Zettel. Mehr vegane Würste testen.
Mir wurde nur der Stand am Familienblock, also eher bei euch in die Richtung.
Bei uns?
Genannt.
Ja, das ist der, wo es insgesamt den veganen Food-Counter gibt. Aber wir haben uns von ZuhörerInnen erzählen lassen, dass es wohl auch an anderen Ständen im Bereich der Süd wohl zumindest theoretisch vegane Wurst geben soll.
Wenn war sie aber dann schnell angeliefert aus.
Wird.
Ja. Genau. Also ich kenne nur den veganen Stand draußen im Süden. Also tatsächlich sind wir auch mit Aramark im Austausch und ich habe da seit Monaten darauf plädiert, dass es doch einfach eine Wurst gibt. Also ich als Vegetarier will ja zumindest einfach eine Stadionwurst essen und gerne eine vegane Bratwurst. Und es hieß immer, ja, nö, geht nicht, gibt's nichts Gutes, haben wir nicht, wollen wir nicht, lohnt sich nicht. Und plötzlich erzählen mir dann Fans, ach übrigens, es gibt diese Wurst. Und ich habe es noch nicht geschafft, sie zu essen.
Nein, die Nachfrage ist da, glaube ich, einfach größer. Und ich finde auch heutzutage als größerer Verein sollte man sowas in seinem Stadion anbieten. Also ich meine, wenn Wien Wiesbaden eine hat, come on.
Also, und die war richtig gut, fand ich.
Ja, okay. Aber der hatte ja auch der Koch das Handtuch über der Schulter. Das war ja richtige Profis.
Daran erkennt man die Qualität.
Richtig, richtig, die da am Werk sind. Aber das ist interessant, dass du bei Aramark, also mit Aramark in Kontakt bist. Ich hoffe, das Brötchen-Gate ist in der neuen Saison, gehört das in der Vergangenheit an, diese Falschaufschnitte. Das geht ja nun gar nicht. Das gibt jetzt nur noch grandiose Abwertungen meinerseits. Da will ich rigoros
müssen wir die mal alle zusammenschneiden und dann schicken wir die hin mal Aramark.
Die müssen ihre ihre Wurstbrötchen-Schneidemaschinen müssen alle komplett neu justiert werden. Naja, müssen wir mal schauen. Ja, das war ein schönes Gespräch, Dominik. Möchtest du den Millionen ZuhörerInnen dieses Podcasts, wir untertreiben immer ein bisschen, wir sind da bescheiden, möchtest du ihnen noch was mit auf den Weg geben? Vielleicht auch also so ein Schwung für die neue Saison. Ich weiß, wir sind alle gerade immer noch am Boden zerstört und im Verarbeitungsprozess. Gibt's eine heiße Botschaft? Was glaubst du, wie geht's weiter nächstes Jahr? Komm, du kannst es hier rausholen, das hört der Trainer gerne. Wir steigen auf, komme, was wolle, wir greifen an. Ich glaube, das ist die Formulierung, die wollte er besonders gerne hören.
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin auch noch ziemlich platt und ich freue mich erstmal auf die Sommerpause.
Okay.
Und,
hat Europameisterschaft für dich eine Relevanz? Guckst du, oder ist dir das auch wurscht und du bist froh, Ruhe vom Fußball zu haben?
Nee, also ich bin kein Fußballgucker im Fernsehen. Ich gehe lieber ins Stadion und EM werde ich wahrscheinlich, also vielleicht läuft da mal der Fernseher, aber eigentlich habe ich das nicht vorzugucken. Ich habe aber auch zuletzt keine Turniere mehr gesehen, auch eigentlich seit.
Gut, da gab es auch gute Gründe für, sag ich mal, dass man.
Ja, aber ich glaube seit 2008 oder so habe ich fast keine Turniere mehr verfolgt. Dementsprechend bin ich da tatsächlich so ein bisschen raus.
Würdest du auch sagen, Europameister wird wahrscheinlich Albanien, oder?
Ich weiß noch nicht mal, keine ob Ahnung, die qualifiziert sind, ehrlicherweise.
Ja, sind sie, aber Spiel gegen Spanien hoch gewinnen, dann ist alles
in
möglich.
In Düsseldorf. Ja, ja.
Genau.
Ja. Zwei beliebte Podcaster könnten bei diesem Spiel sein, ja.
Und ich habe auch alle möglichen mehr oder weniger direkten Angebote irgendwie da mitzuarbeiten ausgeschlagen, weil ich auch weder in der Stadt für Fans aktiv sein wollte, noch im Stadion irgendwie Volunteers anleiten. Ich bin einfach froh, jetzt Sommerpause zu haben.
Ja.
Und dann freue ich mich aber schon auf die neue Zweitligasaison, weil ich glaube, also jetzt mal ohne den Herzschmerz des Saisonfinals, aber eigentlich ist die kommende zweite Liga richtig, richtig geil. Also als Fan, also da gibt es ja wenig Besseres. Und wenn man da die erste und die zweite Liga vergleicht, muss man schon sagen, das ist schon richtig gut.
Ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Also nicht nur den Schmerz, sondern auch, sagen wir mal, also die Attraktivität der Liga darf man echt nicht unterschätzen. Ne? Also da gibt es doch eine Menge Spiele, auf die wir uns freuen. Wir haben ein Derby, ein echtes Köln-Derby. Für dich ist es wahrscheinlich nur unfassbar viel Arbeit, das ist klar. Aber für Leute wie uns ist das natürlich eine große Vorfreude. Und ja, Preußen-Münster, das wird wahrscheinlich nochmal spannend, weil auch nicht so ein riesiges Stadion und nicht weit weg. Naja, und Ulm waren wir mit Illertissen ja quasi letzte Saison schon fast da. Da haben wir sogar in Ulm.
Ja, aber nicht im Stadion, den Ground haben wir nicht, den brauchen wir dann.
Genau, das ist was Schönes.
Haben wir doch da erst vor kurzem im Pokal gespielt. Wart ihr da etwa nicht?
Nein, bei dem Spiel nicht. Tja, und ansonsten schön für Sascha Rösler, ne, dass er in seine Ulmer Heimat ist. Und wen haben wir noch? Noch so einen weiten Fall. Ach ja, hier in Regensburg ist zurück. Ach, ich mag die Stadt. Ich finde, Regensburg ist tatsächlich eine super Stadt.
Ja. Ist auch einfach also von den Menschen, die da arbeiten, immer ein sympathischer Verein. Der Fanbeauftragte wechselt jede Saison, aber irgendwie finden die jedes Mal einen neuen, mit dem man sich gut versteht.
Die haben nur ein furchtbares Bier im Stadion. Das
hat wirklich ekelhaft geschmeckt. Also,
aber ansonsten, ich mag Jan Regensburg, obwohl es so weit weg ist, aber ich mag halt die Stadt. Ich finde die Altstadt ist wirklich schön und das Stadion ist irgendwie so für diesen Verein, für die Größe, ist es auch irgendwie genau richtig so, ne? Das gefällt
absolut,
mir so.
Das funktioniert. Also, und in der Sommerpause steht ja auch das Spiel bei Ipswich an.
Oh ja.
Und je nachdem, also wir sind mit der Planung noch nicht so weit, aber ich glaube schon, dass das eigentlich ziemlich cool sein könnte, da sich das Spiel anzugucken. Und ich glaube, in Ipswich freut man sich auch schon richtig auf uns. Also das könnte schon so ein kleines Vorsaison-Highlight werden.
Ja, der Andi hat sich ja schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Ich habe mich
committed,
dass ich das nicht tun kann.
So, ich sage jetzt mal, dass ich das zumindest auch ein sehr attraktives, interessantes Spiel finde. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Dominik, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen,
das war ein spannender Einblick. Und ich glaube, jetzt hast du dir deine Sommerpause auch wirklich redlich verdient. Das war mit Sicherheit gerade die letzten Monate jetzt in dieser Saison eine Saison, die durchaus Energie gekostet hat. Das geht uns Podcastern nicht anders, aber natürlich nicht in einem vergleichbaren Maße. Ja, denn es ist auch für uns die letzte Folge vor der Sommerpause. Aber ja, natürlich, wir kommen wieder. Es sei denn, ein Meteoriteneinschlag begräbt die Stadt Düsseldorf unter sich. Dann muss der Andi in Zukunft alleine podcasten.
Ja, Gott sei Dank, da habe ich endlich etwas mehr Redeanteil in diesem Podcast, wenn ich ihn alleine mache.
Ganz genau. Also, danke Dominik. Ich denke, wir werden uns mit Sicherheit beim ein oder anderen Spiel wieder in der neuen Saison sehen. Und an alle da draußen, auch an dieser Stelle nochmal, wir haben es neulich schon so ein bisschen gesagt, aber vielen Dank an alle, die diese Saison unserem Gebrabbel hier zugehört haben, die uns Feedback gegeben haben, die uns in den Stadien angehauen haben, etc. Also angehauen im positiven Sinne. Ne? Also, wir wurden zum Glück wenig geschlagen. Vielen Dank an euch alle und ja, ich habe es auch, glaube ich, neulich schon gesagt. Danke auch an alle beim Verein. Also hört ja nicht auf mit der Mannschaft oder dem Trainerteam, sondern ich denke, wir haben alle als Verein Fortuna Düsseldorf eine letztendlich tolle Saison mit einem sehr, sehr schmerzhaften Ende erlebt. Aber dafür, dass diese Saison so toll war, da war ein bisschen mehr nötig als nur 11 Leute, die auf dem Platz stehen. Und das schließt auch die Arbeit von Abteilungen wie eurer ein, aber auch genauso wie ich nehme euch das ernsthaft ab, dass in allen Bereichen, sei es im Ticketing oder im Marketing und so weiter, Leute sitzen, die das mit Herzblut machen und die natürlich aus ihrer Sicht das Beste für Fortuna Düsseldorf möchten. Und ich sag mal, diese positive Kompetenzvermutung, wie man es ganz kalt im Business-Deutsch sagt, die sollte man bei aller Kritik manchmal vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich aufregt über etwas, was gerade nicht im eigenen Sinne so funktioniert.
Ja, ich kann auch nur versichern, da macht niemand was böse, nur um Fans zu ärgern oder besonders im Kauf von irgendwas zu behindern oder. Also das ist schon, die Kollegen tun auch da ihr Bestes und versuchen bestmöglich den Verein voranzubringen. Vielen Dank, dass ihr mich auch hier als Gast habt.
Und danke für den Besuch.
Dann demnächst höre ich auch wieder, was ihr über die Spiele sagt und bleibt euch da fließt.
Dann laufen die ja auch wieder besser, da sind wir uns doch alle sicher. Gut, in diesem Sinne, das war's für heute, liebe Leute.
Ja, und auch von mir noch eine herzliche Verabschiedung. Ich möchte da an unseren Teaser erinnern, wenn euch diese erste Saison mit uns nur halb so viel Spaß gemacht hat, wie sie uns gemacht hat, dann hat sie uns doppelt so viel Spaß gemacht wie euch. Und deswegen schauen wir mal, was wird.
Was wird? Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten und mit mir in dieser auch da habe ich nichts vorbereitet, unvorbereiteten Ausgabe.
46.
Achso, was habe ich denn gesagt? Habe ich es richtig verhunzt?
Das Un kommt ja immer erst bei mir. Das ist die 46. Ausgabe. Ja, mein Thorsten, Gott, das ist heute wirklich, ja, man merkt, du bist schon im Urlaub.
Gedanklich. Nee, ich bin nicht im Urlaub, weil das führt jetzt zu weit, wenn ich wirklich über meinen Tag hier erzähle. Wir machen das einfach nochmal.